Lieber Vater im Himmel, wir danken dir ganz herzlich für diese schönen Lieder, die wir singen dürfen zu deiner Ehre. Du hast uns das alles vorbereitet, ein herrliches Jerusalem im Himmel, aus Gnade, Liebe, Barmherzigkeit. Ja, die Heilige Schrift sagt, mit goldenen Gassen, mit wunderbaren, herrlichen Bäumen des Lebens, mit herrlichen Strömen kristallklaren Wassers, mit einem Thron, der von einem regenbogenartigen gläsernen Meer umgeben ist und in aller Herrlichkeit erstrahlt. Wir danken dir von ganzem Herzen für solchen Ausblick und vor allem, lieber Vater, dass du uns ganz nahe sein wirst. Du wirst dort sein und wir werden bei dir sein und du wirst unser Gott sein und wir werden dein Volk sein und deine Kinder sein und ganz mit dir verbunden sein. Wir freuen uns sehr auf diese Zeit, lieber Vater. Und wir bitten dich im Namen Jesu Christi, sei uns ganz, ganz nah. Und Herr Jesus, sei auch du ganz gegenwärtig, wie wunderschön, dass du alle Tage bei uns bist, bis an der Weltzeitende. Wir preisen dich und wir beten dich an. Und wir bitten dich, leite uns durch deinen guten Heiligen Geist zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Amen. Die nächste Frage von unserer Reihe, Seminarreihe ist jetzt, wer wird angenommen bei der Entrückung und wer wird zurückgelassen werden? Wer wird angenommen und wer wird zurückgelassen werden? Wer erstmal ganz sicher angenommen wird, das haben wir heute schon gehört, die in Christus Entschlafenen werden auferstehen, verwandelt zum Herrn. Also die in Christus Entschlafenen, die werden auf jeden Fall angenommen. Hier zur Auferstehung zu gelangen, bedeutet automatisch auch an der Entrückung zum Herrn teilzunehmen. Also wenn sie auferstehen, wir haben das gelesen heute Morgen, nicht alle Toten stehen auf, sondern nur die in Christus Entschlafenen. Und die sind dann automatisch auch bei der Entrückung dabei, die werden genommen. Ja. Und dann alle Zeit bei ihm zu sein. Matthäus 24, 13. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Hier wird das Wort aus Kolosser 3, 3 bis 4, wortwörtlich war bei denen, die da so auferstehen, aus den Toten, die in Christus Entschlafenen. Das Wort aus Kolosser 3, das hier wortwörtlich wahr wird, ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus euer Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Ja, das ist ein Wort, was wir auch verwenden, ist auch richtig. Es gibt oft mehrere Bedeutungen des Wortes für uns, wenn unser alter Mensch gestorben ist. Ja, das ist da auch mit, aber hier auch direkt die in Christus Entschlafenen. Ihr Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus euer Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Also, wie müssen wir sterben, falls wir sterben und nicht lebendig verwandelt werden, um dann bei der Auferstehung dabei zu sein? In Christus. In Christus müssen wir entschlafen. In Christus. So. Was ist in Christus? Das klären wir dann noch. Aber wenn die in Christus Entschlafenen entrückt werden, genommen werden, dann werden auch die in Christus Lebenden genommen werden. Also wenn die in Christus Entschlafenen genommen werden, dann werden auch die in Christus noch Lebenden in dem Moment genommen werden. Und da müssen wir schon verstehen, dass dieses in Christus Leben nicht einfach so eine Floskel ist, sondern eine reale, lebendige Beziehung zu unserem Herrn. Wirklich in Christus zu sein, das ist der Schlüssel. In 1. Thessalonicher 4,16 haben wir gelesen, die Toten in Christus werden zuerst auferstehen und dann zugleich mit ihnen werden die, die übrig bleiben, in Christus sind, entrückt werden. So. Alle Verheißungen der Rettung sind immer an diesen Zustand des tatsächlichen Lebens in Christus gebunden. Die Frage ist, bist du in Christus oder bist du nicht in Christus? Das ist die eigentliche Frage. Wenn wir Römerbrief lesen, Römer 3, 24 zum Beispiel, wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus ist. Amen. Wir werden gerettet durch die Gnade, die in Christus ist. Und wir müssen zutiefst erfassen, das ist nicht so eine Theorie einfach, ja? Das ist in Christus die Gnade, damit sind alle gerettet, sondern wenn du in Christus bist, dann hast du Anteil an dieser Gnade. Das strömt uns alles aus dieser lebendigen Lebensbeziehung zu Jesus zu. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das Leben ist in ihm. Er ist die Auferstehung und das Leben. Er ist das Leben. Und wenn ich in ihm bin, dann habe ich das Leben. Und wenn ich nicht in Christus, nicht in ihm bin, dann habe ich es nicht mehr. Also unser ganzes geistliches Leben und unsere Rettung, unsere Entrückung hängt davon ab, in Christus zu sein. In Christus haben wir all diese Verheißungen. Und außerhalb von Christus können wir nichts tun und verlassen wir und verlieren wir die Verheißungen. Also es geht um in Christus. Und so muss man eigentlich diese ganzen Stellen lesen, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus unserem Herrn. Und jetzt müsste man mal ganz neu lesen, all die Bibelstellen, wo in Christus steht und nicht so als so eine Theorie, in Christus haben wir, sondern das heißt, solange diese lebendige Lebensbeziehung zu Christus besteht, hast du das alles. Der Herr Jesus hat das in dem Gleichnis vom Weinstock und den Reben so schön ausgedrückt. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, verdorrt und irgendwann wird er abgeschnitten und wird er auch verloren gehen und verbrannt. Aber da will ja der Herr eben nicht hin, sondern dass wir in Christus bleiben. Das ist der Punkt. Und in Christus müssen wir entschlafen, dann werden wir auch auferstehen in Christus. Und in Christus müssen wir sein, in dem Moment, wenn die Entrückung ist, dann sind wir nicht dabei. Egal, ob wir da früher mal gesagt haben, Herr, ich will dir dienen, getauft worden oder so, das hilft uns da gar nichts, wenn wir in dem Moment nicht wirklich lebendig in Jesus Christus, in der lebendigen Beziehung mit ihm sind. Und bitte lest mal diese ganzen vielen Verheißungen so, dass dort überall gemeint ist, diese tatsächlich vorhandene, lebendige Lebensbeziehung zum Herrn in diesem Moment. So ist das. Und die Rebe, die stirbt auch nicht sofort ab. Versteht ihr, das ist ein Prozess. Ihr seid ja Weingegend und so, ihr kennt euch da aus, ja. Also man hat schon ein bisschen eine Gnadenzeit. Das geht nicht drum, jetzt ist mir heute ein Fehler passiert und dann bin ich nicht dabei. Nein, aber ich bin in Christus grundsätzlich. Ja, wirklich in Christus und für Christus da, lebe für ihn und nicht für mich zuerst. Und dann bin ich auch dabei. Und dann alle diese Verheißungen sagen das immer. Also gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und das dürfen wir nicht einfach anders lesen, die irgendwie an ihn glauben. Nein, nein, die in Christus Jesus sind, für die ist keine Verdammnis, die sind entsprechend auch dabei, gerettet oder auch entrückt dann. Ja. Oder Römer 12, Vers 5, so sind wir die vielen ein Leib in Christus, aber Glieder voneinander. Da habt ihr auch diese organische Verbindung. Ja. Und so geht das immer weiter. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Welten. Epheser 1, Vers 3, in Christus. Also in Christus haben wir alles und wenn wir uns lösen aus der Beziehung, verlieren wir es alles. Aber Jesus möchte uns in dieser Beziehung führen, stärken, leiten, wachsen lassen. So, in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, steht hier. Ja, in ihm. In ihm. Aber losgelöst von ihm haben wir es nicht. Da haben wir es verloren. Also es ist alles in ihm, in ihm, in ihm, in ihm. In Christus alles gut, außerhalb von Christus alles verloren. Das ist eigentlich das, was hinter dem steht. Ja? Wenn wir in Christus sind, leben wir nach dem Geist zunehmend, ja, und nicht nach dem Fleisch. Ganz genau. Ganz genau.
Also das ist von Anfang an, wer sein Leben in dieser Welt hasst, man könnte das doch ein bisschen anders
machen. Ja, aber man muss es so krass ausdrücken, weil sonst der Mensch nicht unterscheidet, nicht tut, ja. Also man kann es übersetzen mit zurückstellen. Also immer trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Herrlichkeit, seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere hinzugetan werden, ja. Und die anderen Dinge, die kommen oft und die wollen dem Herrn diesen ersten Platz rauben. Und in dem Moment musst du sagen, ich verleugne mich selbst, ja. Oder wenn es geistliche Kämpfe sind, weiche von mir Satan oder wie auch immer. Und diese Dinge zurückstellen und das, was Jesus möchte, leben. Und es sind nicht unbedingt böse Dinge immer, die uns da abhalten, ja. Sondern es sind ja oft so die Beschäftigkeit, ja. Viele fühlen sich heute so im Hamsterrad. Warum ist das so? Weil da viele Sachen sind, die gar nicht Gottes Wille sind. Und die halten uns dann ab von dem, was eigentlich Gott möchte. Und deswegen, du musst wirklich das hassen in dem Sinne, dass du dich immer wieder löst von den Dingen, die dich abhalten, Gottes Willen zu tun und immer wieder neu auf Jesus schauen, unseren Herrn, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Da gibt es ja sogar, wer nicht hasst, Frau, Kind, das klingt erstmal sehr, sehr hart. Ja? Aber ihr müsst sehen, wir haben gestern gesprochen über Situationen in der Welt und beispielsweise 200 Millionen verfolgte Christen, ja, in all den vielen Ländern, die wir gesehen haben, mit Verfolgung. Und da ist es ja in vielen Fällen so, und das war auch zur Zeit des Herrn Jesus so, ja, wenn ich mich entscheide für den Herrn, was kann passieren im Islam? Was kann passieren als das Normale? Genau, ich werde ausgeschlossen von der Familie, die Eltern der Frau sorgen dafür, dass ich geschieden werde. Ja, da habt ihr das, ja. Ich verliere mein Erbe, im schlimmsten Fall bin ich in Lebensgefahr, ja, dass ich getötet werden soll. Und wenn ich jetzt nicht Jesus die erste Stelle gebe und sage, ja klar, ich liebe meine Kinder, der ein bisschen von Gott berührt ist, liebt seine Kinder von Herzen. Ja. Und dort sind dann wirklich so harte Entscheidungen. Jesus und ewiges Leben oder Familie und ewiger Tod. Ihr merkt, wir haben es so gut seit so vielen Jahren, ne? Aber die Heilige Schrift ist ja für alle Zeiten, alle Gläubige, alle Länder geschrieben. Und sehr oft waren solche Entscheidungen, bis heute sind solche Entscheidungen notwendig, um gerettet werden zu können. Die Menschen wünschen sich das nicht, sie hätten es gerne auch besser. Aber sie müssen diese Entscheidungen treffen. Und dann sich zu Jesus bekennen kann eben heißen, Frau verlieren, Kinder verlieren, Eltern verlieren. Mein Freund hat seine Eltern so geliebt, bis heute, ja. Und als er dem Herrn Jesus sein Leben geschenkt hat und das dann auch bekannt wurde, Familie wird zum Feind. Vater stößt dich aus, obwohl er dich liebt. Und all diese Dinge, ja. Das ewige Leben ist eine Perle. Man verkauft alles, was man hat und kauft diese eine Perle. Und wir hatten die Sondermöglichkeit in den letzten Jahrzehnten, dass wir Christen werden können ohne diese schweren Konsequenzen. Aber das ist das Außergewöhnliche, das Besondere und nicht das Normale. Das Normale ist harte Entscheidung, auch im Kommunismus. Ja. Liebe Geschwister aus meiner Gemeinde haben noch berichtet, die haben sich in der kommunistischen Zeit taufen lassen, heimlich, im Dunkeln, im Fluss. Und wo sie aus dem Wasser kamen, kam schon der Bus von der Polizei und so weiter. Und wurden sie gleich einkassiert ins Gefängnis erstmal. Ja. So, das ist Glaubensrealität für Millionen von Christen. Und da geht es nur so. Entweder ich hasse, also ich muss mich entscheiden, ja, das eine oder das andere. Und wir eben auch müssen diese Entscheidung treffen. Deswegen predigt es der Herr Jesus auch so klar. Und das ist ja auch die Gefahr in unserer jetzigen Zeit. Auf der einen Seite, wir können Gott danken von ganzem Herzen für diesen Frieden, für diese Freiheit, für diese Möglichkeiten, den Glauben zu leben. Auf der anderen Seite ist die Gefahr, dass man sich nicht klar genug, radikal genug, deutlich genug trennt von den Dingen dieser Welt und denen, ich sage es jetzt mal so, den zweiten Platz gibt, ja, und Jesus und seinem Reich ganz eindeutig den ersten Platz. Und deswegen ist dann oft auch so unklar, ist das nun wirklich jemand, der Jesus nachfolgt oder nicht? Ist er nun wirklich im Frieden mit Gott oder nicht? Ist er nun gerettet oder nicht? Weil es diese ganz deutlichen Entscheidungen oft gar nicht gegeben hat. Und der Herr hat es aber so gepredigt, damit diese Entscheidungen erstmal getroffen werden. Er ist ja auch das Leben. Er sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und Leben die Fülle haben. Aber das braucht eben diese Scheidung von der Welt, dieses wahre Leben zu kriegen. Und wie hier gesagt wurde, das Samenkorn muss in die Erde fallen und sterben. Erst dann kann das neu aufwachsen. So ist es auch mit dem. Du musst dich innerlich erst mal vollkommen von dieser Welt trennen und sagen, ich lebe noch darin, aber meine Heimat ist in den Himmeln, woher wir auch den Herrn erwarten. Und dann kann dich Gott wieder hier gebrauchen. Aber wenn du dich noch gar nicht gelöst hattest von dem, das ist kein wirkliches Christsein. Früher die Evangelisten, die haben noch klar gesagt, halber Christ ist ganzer Unsinn und so, ja. Da gab es noch Literatur, alles oder nichts, so in dem Sinne, ja. Und so ist es, so ist es. Alles verkaufen, die eine Perle gewinnen, ja. Gut, ihr Lieben, halb sechs.
Die Frage betrifft die 10 Jungfrauen, das sind ja die Törichten und die Klugen. Da heißt es, die Klugen gingen ein und die Törichten
so ist es.
Dann drauf und sagten, ich kenne euch.
Ja.
Aber sind die Törichten jetzt verloren oder was,
ja,
sind,
ja,
sind die Törichten?
Ja. So, die 10 Jungfrauen. Ich lese es mal schnell. Matthäus 25, ab Vers 1. Dann wird es mit dem Reich der Himmel sein wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen dem Bräutigam entgegen. 5 aber von ihnen waren töricht und 5 klug. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich, die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam, geht hinaus ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Also die brennen, aber jetzt sind sie am Erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, öffne uns. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. So, jetzt gibt es hier den Bräutigam. Wer ist der Bräutigam natürlich?
Jesus.
Der Herr Jesus ist der Bräutigam. So, wen brauchst du noch für eine Hochzeit unbedingt als Bräutigam?
Braut.
Die Braut. Wo ist die Braut? Wo ist die Braut? In diesem Gleichnis, wo ist die Braut? Der Herr Jesus ist der Bräutigam. Das ist jüdische Hochzeit. Die Braut hat er schon in seinem Gemach und dann holt er die Brautjungfrauen herein. Und zwar ist das so, die richtige Braut, die so voller Liebe ist zu ihm, ja, die ist eine Auslegung, ja, die wird praktisch sofort durch zu ihm hin entrückt. Die ist bei ihm. Und wer ruft jetzt, kommt? Der Bräutigam kommt? Wir haben wir doch gehört, Offenbarung 22. Wer sagt, komm? Der Geist und die Braut rufen, komm. Ja? Also die Braut, die wird sofort zum Herrn, weil die braucht nicht aufwachen. Die Braut brauchst du nicht wecken und sagen, heute ist Hochzeit, oder? Hast du fast verschlafen oder nee? Also bitte, die Braut brauchst du nicht wecken und sagen, heute ist Hochzeit, der Bräutigam kommt. Vergesst das, ja. die macht alle verrückt, ja, also heute ist Hochzeit und kommt und ja, rückt an und habt ihr alles gemacht und ich muss, ja, das ist die Braut. Da habt ihr schon die Frage nach der Braut, ja. So, nun rettet der Herr Jesus aber mehr von der Gemeinde. Der Herr Jesus möchte eigentlich, dass die ganze Gemeinde zur Braut wird. Aber nicht alle bereiten sich so zu, dass sie zur Braut werden. Versteht ihr? Da habt ihr zum Beispiel im Korintherbrief, habt ihr stehen, ich habe euch einem einzigen Bräutigam verlobt und was macht ihr? Ihr folgt anderen Christus nach und hört ein anderes Evangelium und ja, habt einen anderen Geistempfang, steht dort. Da habt ihr so ganz klar, eigentlich ist die ganze Gemeinde berufen und Jesus möchte, dass sie alle zu dieser Brautgemeinde kommen und werden. Aber letztendlich sind nicht alle in diesem Stand, dass sie zur Braut werden. So, und die das sind, die haben nämlich das Kennzeichen, die sind munter. Die braucht niemand wecken. Die sind so voll Liebe zum Herrn, dass die immer im Kopf haben, ich will zum Herrn, die beginnen den Tag mit dem Herrn, die gehen durch den Tag mit dem Herrn, die gehen in die Nacht mit dem Herrn, die lieben den Herrn. Wenn die sich mit dir 5 Minuten unterhalten haben, das muss gar nicht passen vom Thema, die sagen erst mal was über Jesus. Ja, versteht ihr? Gerade umgedreht, wie sonst, ja. Da wird geredet und da musst du motivieren und auch mal auf den Glauben lenken, ja. Während die Braut, die fließt über, die möchte immer zu Jesus rufen. Der Geist und die Braut rufen, komm. Das ist typisch. Das hat die Braut. Die Braut, die kommt immer auf Jesus. Kannst machen, was du willst. Die, ja, will immer dahin, ja. Und da ist bei der Entrückung, wird gesagt, das geht erstmal sofort durch zum Herrn. Das ist die Braut, die ist da. Und nun wollen sie nicht, dass die anderen alle da unten bleiben in dieser Trübsal. Und dann kommt nochmal dieser Ruf. Und das ist ja das. Wacht auf. Kommt, der Bräutigam kommt, ja. Und jetzt hat man noch die Chance, nicht mehr zur Braut, aber zu den Brautjungfrauen. Die Brautjungfrauen sind ja nicht die Braut. Das wäre ja eine komische Hochzeit, wenn der dann die Brautjungfrauen heiratet. Nee, nee. Die begleiten die Braut zur Hochzeit, ja. Aber sie sind dabei. Selig, wer eingeladen ist zum Hochzeitsmahl des Lammes, und beim Hochzeitsmahl des Lammes sind auch die Brautjungfrauen dabei, natürlich. Aber als Brautjungfrauen, nicht als Braut, ja. Und da wird jetzt gerufen, und aus den ganzen Christen wachen eben einige auf, wahrscheinlich viele, der Bräutigam kommt. So. Und jetzt werden sie munter. Ach, Jesus kommt ja bald. Und wie ist da gerade Tag? Ist da Mittag? Ist da Abenddämmerung? Wann werden die munter? In der Nacht, im Dunkeln, im Stockdunkeln. Was sagt uns das geistlich? Stockdunkle Nacht, Mitternacht, gegen Mitternacht erscholl der Ruf. Trübsal. Ganz tiefe Finsternis. So. Und in ganz tiefer Finsternis munter zu werden, ist erstmal fantastisch. Aber jetzt sind sie nicht vorbereitet. Ihr Stand in Christus zu bleiben, ist nicht stark genug. In der Finsternis Licht scheinen zu lassen, braucht Öl, braucht gefüllt sein mit dem Heiligen Geist, braucht Erfahrungen, die man schon hat mit Jesus, dass man einen Stand hat in Christus, ja, damit man in dieser schweren Zeit auch das Licht nicht unter den Scheffel stellt, sondern die sollen ja leuchten, versteht ihr? Und was bedeutet Leuchten in dieser schweren Zeit? Verfolgung, haben wir alles gehört, ja? Die Brautjungfrauen sind bereit, das ist wirklich ganz wichtig, die werden jetzt munter, der Bräutigam kommt, er ruft, sie wachen auf, ja? Und sie wissen zu Jesus, aber weil sie nicht richtig mit Jesus gelebt haben, sondern geschlafen haben, offensichtlich haben sie alle geschlafen, ist jetzt nicht diese Stärke im Glaubensleben da und diese Fülle des Geistes, die sie jetzt brauchen, weil die Mitternacht da ist und weil sie leuchten müssen. So, und jetzt machen sie sich auf den Weg unter härtesten Anfechtungen, die eben in der Zeit sind. Wir haben es gehört, ja. Dann sagst du, ja, wie können die das machen? Die sagen, die geben denen nicht ab, ja, von ihrem Öl. Aber das sind so schwere Zeiten, die kommen gerade selber so durch sozusagen. Mit Gebet, mit Fasten, mit Zeugnis, mit allem so. Und haben jetzt nicht mehr die Kraft, den anderen immer noch so viel zu geben, wie sie gerne würden. Ja, es gibt ja Christen, Und für eine Zeit ist das ja auch in Ordnung, ja. Also jeder braucht mal Hilfe, ja. Aber die praktisch dran gewöhnt sind, dass immer die anderen für sie die geistliche Arbeit machen. Ich schreibe eine Arbeit, Mutti bete mal, ja, so ungefähr. Ich habe ein Anliegen, betet, also jetzt ohne, dass ich mich einsetze, macht ihr das bitte geistlich alles, ja. Ich kümmere mich nur um diese Arbeit, aber das Gebet soll alles Oma, Mutti, Vati machen. Ich habe mich zwar mal bekehrt, aber ich lebe nicht in dem. So. Und das wird nicht reichen. Und so gerne die anderen sich immer geistlich einsetzen für ihre Jugendstunde, für ihr, was auch immer das ist, ja. Jetzt in der Zeit haben sie nicht die Kraft, um jetzt alle weiter so zu stärken im Heiligen Geist, dass alle durchkommen. Sondern die müssen sich aufmachen und müssen auch selber vom Herrn Öl, Heiligen Geist, Stärkung empfangen. Und das müssen sie wegen der Schwere der Zeit geschafft haben. Und jetzt sind sie dabei, das überhaupt erst zu lernen und dann ist rum und dann ist vorbei und es reicht nicht. Die haben vorher nicht selber richtig für Jesus gelebt, sondern haben sich immer darauf verlassen. Sie sagen ja, ja, gebt ihr uns von eurem Öl. Dass im Prinzip die anderen beständig die Stärkung geistlich bringen, um dann im Glauben zu leben. Aber sie sind munter geworden, wenigstens. Die sind dann voll in der Trübsal. So. Und das sind praktisch die beiden Gruppen. Und die, die ganz verschlafen, ja, erster Wecker nicht gehört, zweiter Wecker nicht gehört, dritter Wecker nicht gehört, die sind hier schon gar nicht genannt. Also so lege ich das aus und so sehe ich das. Das waren Gläubige auf jeden Fall, weil die haben ja auch, das leuchtet, das geht nur durch den Heiligen Geist, aber durch die Anfechtung dieser Zeit verlöscht das. Weil sie selber nicht im Herrn stehen, ja. Und Antwort ist, selber beten, selber dem Herrn hingeben, auch gemeinsam, aber auch selbst eine lebendige Beziehung zum Herrn pflegen.
Eine Frage. Wir haben ja vorhin festgestellt, wenn Jesus wiederkommt, dann kriegen dann wirklich die echten Christen das mit. Wie ist es dann, was kriegen denn die nicht beim Herrn sind, mit auch in Bezug auf die Auferstehung derjenigen, die als den Gräber, was kriegen die da? Beziehungsweise, wie wird es insgesamt dann ablaufen? Nehmen die überhaupt wahr? Wie bekommen die auch das Ganze mit in Bezug auf Satan? Also der ist ja nicht dann deswegen weg. Ist ja auch noch in der Zeit ist er ja auch noch da.
Genau. Also die Zeit nach der Entrückung schauen wir ja eigentlich dann heute Abend an, aber natürlich, ich gehe drauf ein. Wir haben ja angeschaut den Zeitstrahl schon etwas und haben festgestellt, zwei Weltkriege in der großen Trübsal. Ja. Und der eine Weltkrieg wird sein am Anfang und der andere etwa nach der Intronisierung des Bösen in Jerusalem in der Mitte der 7 Jahre. Und wenn da eine Entrückung stattfindet, geht gleichzeitig praktisch ein Weltkrieg los, bei dem ein Viertel der Menschheit stirbt. Und ihr könnt euch vorstellen, bei den Waffensystemen und so, was da alles abläuft. Ja. Das heißt, es ist praktisch gleichzeitig ein weltweites Chaos von Kriegen, von Bomben, von Unwettern, die dadurch ausgelöst werden, je nachdem, an welchem Zeitpunkt das stattfindet. Und mitten in dem ist die Entrückung, also entweder am Anfang, in der Mitte, am Ende. Aber es sind letztendlich alles Zeiten, wo das heute nur als Wehe bezeichnet wird und das wird dann noch viel stärker sein an Kriegen und an all diesen Dingen. Ja. Und von daher in diesem Chaos, verstehst du, in diesem Chaos wird das wahrscheinlich nicht so stark wahrgenommen, wie es wahrgenommen werden würde, wenn jetzt so ruhiges, normales Leben wie bei uns jetzt hier plötzlich wäre. Und es werden sicher, wir haben die Vermutung, die Bibelstellen habe ich genannt, es werden alle hören, zum Beispiel den Posaunenschall, ja, aber sie werden es unterschiedlich deuten, weil ja dann auch Unwetter sind und Stürme und was da alles abgeht, Sirenen vom Krieg und Geknall und Gedonner vielleicht von irgendwelchen Waffen und irgendwelche, wie bei Noah eben, ja, so Küstenüberschwemmung, Erdbeben und so gleichzeitig, sodass das eben auch viel von abhängt, in welchem Gebiet der Erde und in welcher Situation ich mich gerade befinde. Und die werden das wahrnehmen, ja, aber wenn zum Beispiel gerade in der Zeit auch ein Viertel der Menschheit durch den Krieg umkommt, dann ist jetzt meinetwegen die Auferstehung aus den Gräbern und so, ist etwas in dem ganzen Chaos und in diesen ganzen Katastrophen, wird das wahrgenommen werden, aber wie gesagt, in einer anderen Richtung. Die werden wieder erzählen, da waren Erdbeben und die werden sagen, da, versteht ihr? Wir merken ja heute schon, wie ganz klarste Geschehnisse einfach uminterpretiert werden. Und in den Filmen über Entrückung versucht man das ja ein bisschen aufzugreifen. Und den einen, den fand ich so richtig gut. Da ist die Entrückung und natürlich gibt es da Menschen, die sagen, wo sind meine Angehörigen und was ist hier geschehen und so. Ja, natürlich, selbstverständlich, ja. Und im Fernsehen saß dann der Bischof und hat gesagt, Sie können ganz beruhigt sein, das war nicht die Entrückung, sonst wäre ich ja nicht mehr hier. Ja, versteht ihr? Ja, so in etwa, ja. Und dann siehst du da einen Prediger in der Gemeinde, ja, der ist ganz verzweifelt und sagt, ich weiß, das war die Entrückung und ich hätte es predigen müssen. Jesus hatte mich daran erinnert. Und jetzt sind nur 3 Leute von meiner Gemeinde weg und ich bin verantwortlich. Ich habe sie nicht vorbereitet. Versteht ihr? Da wird es bittere Tränen geben. Und ganz schreckliche Szenen auch, ja. Gerade unter den Gläubigen, ja. Und manche werden sich eben dann ganz dem Herrn hingeben und sagen, vergib mir, ich weiß ja, was jetzt losgeht, ich sehe auch gleichzeitig, was hier losgeht, nimm mich an der Hand und bring mich durch. Und da werden ja viele sogar noch sich richtig bewähren, aber andere werden abfallen, werden sich verraten und so weiter und so fort, ja. Also für die, die eigentlich gläubig sind, aber abgefallen waren oder ähnliches, wird's schrecklich sein, dieser Moment. Da brauchst du dann nicht mehr rumdiskutieren, der Pastor übertreibt oder die Oma, die soll ihr altes Glaubensverständnis stecken lassen, wir sind heute alle viel schlauer und so, die Oma ist dann weg und die Schlauen sind da, weißt du? So wird das dann sein. Ja. Und die Jugendgruppe, die gerade die moderne, neueste Musik eingeführt hat, um die im Hauptgottesdienst immer durchzuziehen und rumzuspringen und zu grölen, Endzeit wird sich ja fortsetzen, ja. Die wird geschlossen ihren sogenannten Gottesdienst weitermachen können, weil gar keiner weg ist. Ja. Und ihr seht ja zu allen Zeiten, ob das Faschismus war, ob das Kommunismus war, das, was wir jetzt so wahrnehmen können, ob das Islam ist. Ja. Es gibt immer Abfallskirchen auch, offiziell vom Staat dann, obwohl er dann so gegen Gott ist und gegen Jesus ist, immer noch anerkannte Kirchen. Und das sind die, die immer dann auch in den Medien vertreten sind. Das ist egal. Das war im Faschismus so, das war im Kommunismus so und so. Aber die sind konform mit dem herrschenden System gegen Christus. Ja. Und da kann es eben sein, dass da gar nicht viele fehlen von denen. Das kommt halt drauf an, wie wir leben. Wir alle müssen uns bereiten. Ja. Wir alle müssen schauen, dass wir eins sind mit dem Herrn, dass wir wirklich in Christus sind. Und die in Christus Entschlafenen werden auferweckt und die in Christus Lebenden werden zum Herrn gehen. Die anderen nicht. Das ist die Frage, sind wir in Christus? Das ist die Frage, sind wir in Christus? Und das dürfen wir sofort, heute, jetzt, auf die Knie gehen und sagen, Herr, hier bin ich. Hier bin ich, egal wie ich bin, Herr. Was dir nicht gefällt, nimm hinweg, nimm mein Leben, nimm es ganz, ja. Nimm mein Herz, nimm meine Zukunft, nimm alles, vergib mir alles, was vorher war. Und dann können wir wirklich getrost und froh aufstehen, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt, uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und ich sage, Herr, deinen Willen will ich leben und deinen Willen tun und nichts anderes. Und niemand soll mir was anderes einreden oder mich auf einen anderen Weg ziehen oder was, ich will deinen Weg gehen. Und schon ist alles gut. Fühlt sich vielleicht noch nicht stärker, aber du bist in Gottes Hand. Ja. Und wenn dann Entrückung ist, bist du dabei erstmal. Wir reden ja jetzt nicht über die Auswertung deines Lebens vor dem Richterstuhl. Das ist noch, du bist dabei, ja, versteht ihr? Bist dabei. Und ich sage immer zur Ermutigung, weil mir das halt wichtig geworden ist, die Hauptwirksamkeit unseres Herrn war 3 Jahre auf der Erde. Und wenn du heute dein Leben ganz neu Jesus weißt und ganz gibst, schon in 3 Jahren kannst du gewaltig viel für den Herrn wirken, Frucht tun. Und dann schaust du nicht nach hinten und nicht zurück wie Lots Frau, sondern du schaust nach vorne und nach oben auf den Herrn und du freust dich auf die Zukunft, freust dich auf die Wiederkunft und gehst ihm entgegen. Oh bitte, lasst uns alle so ganz ehrlich zu ihm kommen und alles in seine Hände legen und da ist dann eben die Welt, das kann wie das sein, was dich dann zurückhält, so im Bild, ja, als wenn da ein Anker, eine Kette und du willst hoch, aber das knallt dann runter, ja, weil du bist noch nicht gelöst von dem. Und dieses ganze Christsein, was lehrt Jesus als der Helfer für deinen weltlichen Weg, den du umsetzen möchtest, unter frommen Vorzeichen, taugt für nichts im Himmel. Da wird nicht einer so entrückt. Und das macht Not. Das macht Not. Ja. Da ist schon mal ein Mensch auf dem Weg zu Gott, auf dem Weg zu Jesus. Und bevor dieser ganze Durchbruch kommt, jetzt alles für den Herrn, ja, da wäre die Rettung, da wäre die Gewissheit, da wäre die Sicherheit, da wäre die Geborgenheit. Alles das als Geschenk von Gott. Ja. Vorher sagt dann die Predigt, halt, so übertreiben brauchst du es noch auch nicht. Versteht ihr? Und statt dass du gerettet wirst, stehst du dann wie eine Mauer davor immer. Ja. Und durch die Mauer müssen wir durchbrechen und sagen, Herr, nimm mein Leben, nimm es ganz. Das Lied war wirklich klasse. Nimm mein Leben, nimm es ganz. Und das ist alles. Wir brauchen alle Hilfe, wir sind alle im Wachstum, wir machen alle Fehler, wir brauchen alle jeden Tag Vergebung. Aber der Unterschied, wer will wirklich von ganzem Herzen Jesus dienen? Und der Petrus, der war so einer, der war von ganzem Herzen für Jesus da. Das seht ihr, müsst ihr mal lesen. Jesus kommt auf dem Wasser, was macht Petrus? Herr, ich komme zu dir. Und dann ist er am Ertrinken, aber Jesus zieht ihn raus, hat einen Fehler gemacht, er brauchte wieder Vergebung, der Glaube war weggegangen. Aber der hatte das Herz, von dem ich rede. Der wollte immer zum Herrn, der wollte so. Und die Fehler, die wir dabei machen, das ist gar nicht schlimm. Da werden wir nur immer besser gelehrt, verumgestaltet und so. Ja, da sollte ich niemand sich da in eine Verzagtheit kommen oder so. Das ist alles okay, solange dein Herz so ist wie bei Petrus. Immerhin zu Jesus, immer, ja. Dann wirst du auch dahin gehen, wenn es nach oben geht. Ja. Genau, er zieht dich wieder raus. Ja. Das Schlimme ist das Lauwerden. Beim Lauwerden steht, weil du nicht kalt oder heiß bist, sondern lau werde ich dich ausspucken. Und was mich immer mehr trifft, aber es sei ferne von mir jetzt, ich will wirklich nicht irgendjemand persönlich angreifen, von Predigern oder so. Aber es trifft mich halt immer so, ja. Da steht zum Beispiel, aber weil du lau bist, werde ich dich ausspucken. Und dann les mal die Predigten überall, die begründen dann alle, warum das Ausspucken nicht Ausspucken ist. Warum man das nicht so verstehen darf, wie es dort steht. Was soll dieser Blödsinn? Sind wir verrückt geworden? Wie deutlich soll es denn der Herr noch sagen, dass wir es endlich mal ernst nehmen? Und da gibt es ganze Auslegungskommentare, die erklären die ganze Zeit nur, dass es nicht so gemeint ist, wie es da steht. Die letzte Posaune ist nicht die letzte Posaune und das Ausspucken ist nicht Ausspucken. Und die Brautjungfrauen, das ist nur Israel, das braucht euch nicht betreffen, wenn da welche zurückbleiben. Und ständig wird dann nur Zeug erzählt, dass das nicht so ist, wie es dort steht. Ja Mensch, der Herr Jesus hat vor ganz einfachen Menschen gepredigt, ohne Universitätsstudium und was alles. Die haben das so verstanden, wie es da steht, haben es so genommen und haben das Herz voll Heiligen Geistes gekriegt. Ja. Und so ist der Umgang mit der Heiligen Schrift und dann geht es uns auch allen gut. Und Fehler machen darf jeder, der zu Jesus gehört. Das ist nicht der Punkt. Aber ganz zu Jesus gehören, das ist wichtig. Ja. Und ich kann es nicht mehr lesen und ich kann es nicht mehr hören, wo immer nur erklärt wird, dass es ein bisschen nicht so zu sehen, wie es da ist und das und jenes, ja. Auch wenn du Endzeit liest, ja, ich weiß, dass Israel eine große Bedeutung hat, das ist ja ohne Frage, das werde ich auch noch ein bisschen aufzeigen, ja. Aber dann immer zu sagen, aber dadurch hat dieses Wort für die Gemeinde keine Bedeutung, ja, vergesst das. Der Herr Jesus hat das extra nicht unterschieden an den Stellen, weil das eben auch für die Gemeinde Bedeutung hat. Wie komme ich denn dazu, dann zu sagen, das Gleichnis hat für einen Gläubigen heute keine Bedeutung, weil das nur für Israel gemeint ist. Während der Herr diese Einschränkung nicht gemacht hat und fortlaufend das seinen Jüngern lehrt, die später die Grundsäule der Gemeinde sind, und sagt ihnen, lehrt das allen in der Gemeinde später. Und wir finden eine neue Wahrheit, dass Israel eine große Bedeutung hat in der Endzeit, und dann übertreiben wir es plötzlich wieder und sagen, und dadurch haben die Stellen für die Gemeinde keine Bedeutung mehr, mit anderen Worten. Das dürfen wir nicht. Das zerstört das gesamte Bild der Heiligen Schrift für die neutestamentliche Gemeinde. Und wenn du natürlich die Bilder alle rausnimmst und in deiner Superschleue sagst, das ist nur noch für die anderen, ja, dann fehlen alle Gerichtsbilder, dann fehlen alle zum Aufwachen, dann schau alles nur noch für Israel. Ja? Und dann auf einmal, was bleibt dann übrig? Mach das nicht mit. Mach die Bibel, schlag sie auf und sagt, Herr, zeig mir dein Wort. Fertig. Zeig mir dein Wort. Da gibt es so bestimmte Dinge, das ist einfach ein falsches Grundverständnis. Und ihr merkt, wie ich ein bisschen so zögere, weil das sind richtig Leute, die haben Ahnung von den Grundtexten, das sind Professoren und so. Aber das stimmt nicht. Ich sage euch mal noch so ein Beispiel. Was der Herr Jesus gepredigt hat, von dem müssen wir immer ausgehen. Das ist immer die Basis. Und wenn seine Jünger dann was empfangen haben, ob das Paulus ist oder Johannes ist oder Petrus ist und erklären was, dann kann das nur eine Fortführung sein von dem, was ihr Herr und Meister gesagt hat und nicht etwas, was wegnimmt, was der Meister vorher gesagt hat. Versteht ihr? Das schließt sich von vornherein aus. Niemals hätte sich ein Johannes angemaßt, dass die Worte, die er sagt, genommen werden, um Worte durchzustreichen, die sein Herr gesagt hat, sondern gerade umgedreht war es. Die haben gesagt, wenn der Herr das gepredigt hat und ich habe das geschrieben, er hat ja auch Johannes-Evangelium geschrieben, nicht nur Offenbarung, nicht nur die Briefe, dann ist selbstverständlich, dass ich nicht einen Buchstaben von dem antaste, das muss ich nicht nochmal extra erwähnen, so rum war das. Und das andere erklärt dann praktisch die Sonderfälle oder die Ergänzungen und so, und ist nicht da, um das andere durchzustreichen. Ja. Wir hatten das ja letztens mit dem, wer von neuem geboren ist, sündigt nicht mehr. Ja. Der ist von 1000% von ausgegangen, dass seine Grundlehren, wie Johannes-Evangelium und so, alles stehen wie Felsen vom Herrn gegeben. Ja. Und das ist jetzt noch eine zusätzliche Erklärung für bestimmte Details. So. Und dann kommen heute Leute und die entdecken dann ganz schlau irgendeine Sonderstelle und fangen dann an, von dem her alles andere umzuerklären. Boah, das tut mir so weh. Das tut mir so weh. Und wenn man die Zusammenhänge liest und die ganzen Briefe liest, ist man einwandfrei, ja. Aber da werden immer Stellen rausgenommen, so Ausschnitte. Kalenderblatt lesen in unserer Zeit, ja, so zwei Verse. Ja, ist ja gut, aber du musst den Zusammenhang kennen, ja. Ja, ich habe auch nicht jeden Tag Zeit und wer weiß, wie viel zu lesen, aber ich weiß den Zusammenhang, versteht ihr? Und dann kann ich das da einordnen. Und das war auch jetzt zum Beispiel mit dem im Himmel, ja, da wird eben über solche Stellen hinweggegangen und wird gesagt, ja, das ist halt nur ein Gleichnis, versteht ihr? Ist halt nur ein Gleichnis, aber jetzt ist das Problem, der Herr Jesus hat fast nur in Gleichnissen gesprochen. Wenn wir jetzt alle Gleichnisse relativieren, dann guckt mal an, da fehlt die Hälfte von seinen ganzen Reden, ja. Das sind alles solche Unarten, die in die Theologie reingekommen sind. Das dürfen wir einfach nicht mitmachen. Und jetzt kommt das Schöne. Du gibst auf der Straße irgendeinem normalen, einfachen Menschen die Bibel. Der liest das einfach, wie es da steht. Also jetzt so, ne? So ist es. Und das ist Gottes Wort. Und ich stehe damit oft näher dran als Leute nach 8 Jahren Studium Theologie. Weil es einfach ist, Gottes Wort so nimmt. Ich sage, Herr, du hast mich jetzt angesprochen, vergib mir bitte, Herr, und der Herr ist da und alles ist gut. Ja. Wenn ihr die Gleichnisse wieder so lest, wie sie geschrieben sind, ist es wichtig, dass sie entdeckt haben, dass Israel in der Endzeit wieder eine Bedeutung hat, weil das eben kirchengeschichtlich untergegangen war. Ja. Aber meistens, wenn was entdeckt wird, führt es dazu, dass es dann wieder überbetont wird. Und ihr macht jetzt mal so, das ist alles richtig mit Israel, aber diese Worte sind alle auch für mich persönlich gültig, trotzdem, gleichzeitig. Ja? Und da werdet ihr diese ganzen Details finden, weil der Herr Jesus eben als Gottessohn Gottes Wort geredet hat und nicht Menschenwort, ist das alles in allem wahr und hat alles eine Bedeutung. Und dann, wenn ihr das so als Gottes Wort lest, dann fängt es auf einmal an, sich ein Bild zu öffnen, das du sonst nie hattest und du merkst auf einmal, das passt alles zusammen. Von 1. Mose bis Offenbarung 22. Man muss nur aufhören, immer zu sagen, das ist nur für den und das ist nur für den, sondern mal wirklich von Gottes Geist sich das zu einem Gesamtbild formen zu lassen. Ich habe jetzt vorhin von Hesekiel 37 die Auferstehung gekriegt. 100% wird das auch so ähnlich ablaufen. Ja. Nehmt solche Dinge und macht sie euch groß vor dem Herrn. Ja. Und ihr werdet sehen, da entsteht ein fulminales Gemälde Gottes von der Zukunft, von der Herrlichkeit im Himmel. Ja. Amen. Herr. Komm, Herr Jesus, komm bald. Amen. Ich habe Fragen bekommen von euch. Wann ist das Preisgericht? Also nicht wann ist die Entrückung, sondern wann ist das Preisgericht? Das Preisgericht wird stattfinden, wenn wir zum Herrn entrückt sind. In der Herrlichkeit bei dem Herrn. Dort wird er für die, die bei ihm sind, das Preisgericht durchführen in den Himmeln. Und es wird ein Prozess sein über eine gewisse Zeit. Und dann wird ja die endgültige Wiederkunft des Herrn Jesus sein. Und da werden auch nochmal Geschwister auferstehen, die in der großen Trübsal Märtyrium erlebt haben, dem Herrn treu waren und ihm ihr ganzes Leben geschenkt haben und umgekommen sind in dieser Zeit. Und sie werden auferstehen und sie werden auch noch zu diesem Preisgericht mit dazukommen. In diesem Preisgericht werden auch die Geschwister, die die Berufung haben, mit dem Herrn Jesus hier zu regieren, dann im tausendjährigen Reich diese Berufung erhalten und mit ihm mitkommen und mit den Engeln mitkommen und dann hier im tausendjährigen Reich regieren. Also so ist praktisch ab der Entrückung im Himmel das Preisgericht ein Prozess und ist kurz davor abgeschlossen, wo der Herr dann hier auf der Erde die Geschwister einsetzt in ihren Aufgaben. Genau genommen geht dann das nächste Gericht gleich weiter, weil ja dann am Beginn des tausendjährigen Reiches eine große Auferstehung noch einmal ist und auch natürlich das Gericht über die, die dort sind, auf der Erde in dem Moment, wo der Herr wiederkommt. Dann war eine Frage, was bedeutet, er kommt zu richten die Lebenden und die Toten? Dieses Bibelwort kommt vor, zum Beispiel 2. Timotheus 4, Vers 1. Da heißt es von Paulus zu Timotheus im Heiligen Geist, so ermahne ich dich inständig vor Gott und Christus Jesus, der da kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Da haben wir das. Der da kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten und bei seiner Erscheinung und bei seinem Reich. Predige das Wort, steh dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit, weise zurecht, ruhe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Und dann gibt es noch ein Wort in 1. Petrus 4, wo geschrieben steht, aber sie werden Rechenschaft geben müssen dem, der bereit ist zu richten, die Lebenden und die Toten. Und wir sehen hier, es werden einmal die genannt, die Toten, haben heute schon gehört, die in Christus Gestorbenen werden meistens die Entschlafenen genannt. Aber es gibt ja viele, viele weitere Menschen, die im Laufe der Heilsgeschichte, im Laufe der gesamten Geschichte der Erde gestorben sind. Und diese Auferstehung wird stattfinden in verschiedenen Abschnitten. Und wir haben heute einen kennengelernt bei der Entrückung, wo praktisch die Entschlafenen in Christus auferstehen und dann werden die auf der Erde noch Lebenden in Christus verwandelt werden und sie werden gemeinsam entrückt werden zu dem Herrn. Und da haben dann ja das Preisgericht, das wir gerade genannt haben, der Herr Jesus ist der Richter im Preisrichterstuhl, Christi wird erwähnt, Römerbrief, 1. Korintherbrief, werden dann auch gerichtet werden, zu einem guten Lohn. Es geht da um Lohn in dem Fall. Und dann andere Auferstehungen, zum Beispiel zum Gericht im tausendjährigen Königreich, haben wir viele, viele Gleichnisse, wie der Herr das macht. Ihr kennt zum Beispiel, dass er wird die einen zur Rechten stellen, Böcke und Schafe, ja zur Rechten und die anderen zur Linken und wird sie richten. Das heißt, er kommt und er führt einmal Gericht aus über die Heere, die dort versammelt sind und richtet sie. Er wird den Satan binden lassen, das ist auch ein Gericht für 1000 Jahre. Er wird den Antichristen in den Feuersee werfen lassen, ist auch ein Gericht in alle Ewigkeit. Den falschen Propheten in den Feuersee werfen lassen, in alle Ewigkeit. Und dann werden die Menschen, die diesen Gerichtsschlag des Herrn überlebt haben, die werden dann auch alle antreten und es wird eine Rechtsprechung geben am Beginn des tausendjährigen Königreiches. Und da ist noch die Assyrer, ein bestimmtes Reich, die haben sich dann etwas zurückgezogen. Die werden dann auch noch gerichtet werden. Und all die Völker auf der Erde werden überall Verantwortliche des Herrn sein und werden erstmal Recht sprechen über all das, was geschehen ist. Und nach dieser Rechtsprechung wird es dann richtig weitergehen. Deswegen gibt es auch zwei Angaben, wie lange die Trübsalzeit ist. In der Regel wird gesagt, diese 1260 Tage wohl, ja. Und dann gibt es eine Angabe, 1330 Tage, jetzt mal aus dem Kopf. Ja, eine Angabe gibt es mal so. Und da fragen dann viele, ja, wieso unterschiedliche Aussagen und so. Das hängt damit zusammen, dass da diese Gerichtszeit über die Völker noch dazugerechnet wird. Also der Herr ist praktisch schon da, aber diese Rechtsprechung, die er dann noch macht, dann sind es 1300 und ich habe es jetzt nicht im Kopf, nochmal Tage. Und dann ist praktisch alles gerichtet, alles aufgerichtet und dann geht es hinein in dieses tausendjährige Königreich. Und so seht ihr, da ist eben auch wieder eine Auferstehung noch gleichzeitig, ja. Tote werden gerichtet sozusagen, also Heilige, die im alten Bund treu waren zu Beginn des tausendjährigen Königreiches, werden auferstehen und werden auch Aufgaben bekommen und zugewiesen bekommen, was in dieser Zeit des tausendjährigen Reiches für sie ist. Da wäre ein Beispiel für Tote, es werden auferstehen die Märtyrer aus der großen Trübsal, die Jesus treu waren, auch ein Beispiel für Tote. Und gleichzeitig werden die, die leben in dem Moment, die diesen Gerichtsschlag des Herrn bei seiner endgültigen Wiederkunft überlebt haben, werden auch gerichtet werden. Also Lebende und Tote werden gerichtet werden. Und am Ende der Zeit, da wird dann gezeigt, wie aus dem Meer, das Meer gab die Toten hervor, die Erde gab die Toten hervor, wie von überall aus den verschiedenen Orten. Das Totenreich ist ja auch ein Königreich, ja, also mit ganz verschiedenen Gebieten, die genau geordnet und strukturiert sind, wie dort von überall die Toten auferstehen und sie werden alle vor dem Thron Gottes sein und Gott wird jedem Einzelnen nach dem Bund, in dem sie gelebt haben, Recht sprechen. In dem Fall ein ganz großes Gericht vor dem großen weißen Thron, was dann Offenbarung 19, Offenbarung 20 nach Büchern, die geschrieben sind, ausgeführt wird. Ja. In unserer Zeit, wir haben das Heil allein in Jesus Christus. Allein in Jesus Christus. Zu Abrahams Zeiten haben ja auch Leute gelebt, um nur mal ein Beispiel zu nennen, nach dem Bund Abrahams werden die gerichtet werden, im Vorausschau auf Jesus. Und so könnten wir jetzt die ganze Heilsgeschichte durchgehen. Und bei Gott wird das alles genau aufgearbeitet, gerichtet, strukturiert, ganz gerecht, nach seinen Maßstäben dann durchgeführt werden. Ja. Für uns ist ganz klar, es gibt in keinem anderen das Heil, ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem sie sollen gerettet werden, als allein der Name Jesus Christus. Und viele dieser Rettungsbündnisse vorher, Noah kennt ihr und so weiter, Abraham habe ich genannt, bei David die Königsbündnisse. Und all diese basieren darauf, dass Jesus am Kreuz das Opfer bringen wird für die Sünde der Welt. Das ist die Basis für diese Gerichte zum Leben. Und ansonsten ist es praktisch dann auch ein gerechtes Gericht in die Verdammnis. Die Bibel spricht von Feuersee, die Bibel spricht eindeutig davon. Und wir möchten, dass Menschen gerettet werden und nicht verloren gehen. Soweit mal ganz kurz dazu. Also es ist immer ein Zusammenspiel von Menschen, die auferstehen zum Ende der Zeit und denen, die da noch leben. Deswegen Richter über die Lebenden und die Toten. Deswegen diese Wortwahl.
Dritte Frage. Hat die Bibel Aufgaben oder geht man nur spazieren?
Selbstverständlich hat man Aufgaben. Selbstverständlich hat man Aufgaben. Ja, wir haben ganz unterschiedliche Aufgaben. Nee, das ist eine gute Frage, ja. Also manche denken, da ist nur noch Singen und so, ja. Es gibt natürlich diese herrlichen Gottesdienste. Wir sehen die Engelschöre, die mit den verwandelten Menschen zusammen Gott preisen, ja. Es gibt das. Es gibt aber klare Aussagen des Herrn. Jetzt greifen wir aber schon voraus. Wir gehen ja eigentlich zeitlich chronologisch vor hier in der Freizeit. Mal so ein kleiner Einblick. Du guter und treuer Knecht, über wenigem warst du treu, über viel werde ich dich setzen. Ja? Geh ein zu deines Herrn Freude und dann, ich werde dich über zwei Städte setzen, ist da zum Beispiel. Okay? Neue Erde, Verantwortung. Nichts mit Schlafen. Der da über zwei Städte gesetzt ist, der schläft immer da hinten. Ne? Das wird nicht gehen. Ne? Sondern in Liebe vor Gott den Priesterdienst ausführen und die Verantwortung tragen. Und wir werden dafür eigentlich vorbereitet. Du wirst hier auf deine Verantwortung vorbereitet in der Ewigkeit. Und das wird auch eine sinnvolle Weiterführung deines Lebens von hier sein. Gott handelt nicht unlogisch in dem. Das sind andere Aufgaben, aber die Eigenschaften, die jetzt hier ausgeprägt werden in dir, die wirst du dafür brauchen. Und wenn die hier nicht, wir lassen Gottes Geist wirken, ja, wenn wir ihn nicht wirken lassen, dann werden die nicht ausgeprägt, dann bist du zwar vielleicht gerettet, aber du bist nicht bereit für deine eigentliche Berufung und dann kriegt die jemand anders und dann kriegst du eine andere Stellung. Das ist vielen Leuten gar nicht bewusst, weil sie eben denken, da oben ist nur noch die Harfe und das Bett. Ja. Ja. Das ist so der Traum vom Vier-Schicht-System, Mann, der hier aber, ja. Bitteschön.
Wie ist es in einer Ehe, oben? Bleiben die zusammen oder werden die getrennt?
Das hängt von eurer Berufung ab, aber ihr seid kein Ehepaar mehr in dem Sinne, ja, sondern verwandelt halt wie die Engel. Es ist nicht mehr Mann und Frau, ja. Und dann kommt es darauf an, wie jeder gelebt hat. Ist ja seine Verwandlung und wir haben eine Berufung von der Ewigkeit und der Herr wird dann im Preisgericht den Lohn geben dafür, ja. Und dann entscheidet sich ja, wer in welche Stellung kommt in den Himmel, ja. Und wenn ihr halt eigentlich eine gemeinsame Berufung hattet und tatsächlich auch beide mit dem Herrn gegangen seid und das umgesetzt habt, dann kann das schon sein, dass man weiter gemeinsam dient. Es kann aber auch sein, dass sich das dann anders entwickelt. Ja, dass sich das total verändert, kann auch sein. Ja, genau. Doch erkennen wird man sich. Also als der Herr Jesus auf dem Berg der Verklärung war und die Jünger gucken, dann sehen sie, wie der Herr Jesus mit Mose und Elia redet. Die waren zu erkennen. Der Lazarus, ja, der wird erkannt von dem Reichen sogar da, was wir angeschaut hatten, die Stelle, ja, in diesem Ort des Scheus. Also man kann sich erkennen. Man kann sich erkennen. Verwandelt, aber man kann sich erkennen. Ja, also man nimmt sich wahr. Und ich denke schon, grundsätzlich, wir werden auch gemeinsam vor dem Herrn stehen. Da sagt der Herr, er sagt, ihr seid meine Krone, wenn wir vor dem Herrn stehen werden. Da geht es um das Preisgericht des Herrn. Ja? Also es wird nicht so sein, wir leben jetzt hier zusammen, ihr helft uns, betet für uns, unterstützt uns und wir sind verbunden, ja, und wir machen praktisch einen gemeinsamen Dienst für Gott. Und im Preisgericht ist dann der eine hier und der andere ist irgendwo und sieht die anderen nicht. So wird das nicht sein, sondern wir werden uns dort gemeinsam, also alle die, die dort sein werden, die in Christus sind, die dort hingenommen werden und hier auf der Erde zusammengewirkt haben, nach diesem Wort des Paulus, werden wir auch dort gemeinsam vor dem Herrn stehen. Und nicht, ich sehe da keinen mehr, ja, sondern dann sind wir da irgendwie zusammen, ja, wie wir in den Gemeinden gelebt haben und so, ja. Also werden wir vor dem Herrn stehen. Aber verwandelt, haben wir ja heute gehört, ja. Aber erkennen werden wir uns. Die haben ja den Herrn Jesus nach der Auferstehung auch noch erkannt. Er war im neuen Leib, er hatte den Auferstehungsleib und er ist erkannt worden, ja. Also wir werden uns erkennen, aber wenn du mich jetzt noch fragst, wie alt werde ich aussehen oder so, das weiß ich nicht. Also keine Ahnung. Bestimmt jünger, sagt meine Frau. Sehr gut. Ja, auf jeden Fall in einem erkennbaren, ja, Zustand sozusagen, ja, deutlich. Ich denke mal, die Falten werden weg sein und so. Ne? Es ist ja verwandelt, es gibt keinen Tod, ja. Von daher gibt es keine Alterungserscheinungen und so. Also du bist eben voll in Kraft und Frische und Stärke, ja. Wahrscheinlich so, wie wir sind, aber eben verwandelt, so völlig gesund. Und dann gibt es immer noch die Frage nach den Kindern und Babys. Keine Ahnung, ob die dann schon Erwachsene sind oder ob die dann nachreifen im Himmel. Das weiß ich nicht. Da gibt's. Aber das, ich denke, das ist keine wichtige Frage. Auf jeden Fall werden wir sie erkennen, ja. Eine Tochter und unsere Tochter war eigentlich Zwilling, ne? Und das eine Kleine ist dann, die Hanna, ja. Und das Kleine ist praktisch nie zur Geburt gekommen. Es war nicht bei der Geburt gestorben, sondern gleich am Anfang irgendwie. Heute durch Ultraschall merkt man das. Früher hätte man das gar nicht wahrgenommen. Ja, waren zwei, ne? Also freue ich mich schon, meine andere Tochter noch kennenzulernen. Wenn ich bis zum Ende treu bin, ja. Das ist schön. Und Gott weiß, warum er sowas macht. Ja. Ist schon mal dort. Ja, mindestens, wenn ein Elternteil gläubig ist. Allermindestens, wenn ein Elternteil wenigstens gläubig ist. Und dann werden die Kinder auch gerettet, die Babys. Gut.
Ja, ich war wie üblich beim Arbeiten gewesen und habe dann gebetet. Also es war ein Tag, wo es verregnet war. Und dann habe ich gebetet und dann hat sich auf einmal der Himmel aufgetan und ich habe dann Lichter gesehen. Und die, wo außenrum geschafft haben, die haben nichts gesehen, außer ich habe es nicht gesehen. Und das hat mir dann Kraft gegeben, weiterzumachen, den Dienst. Halleluja.
Gott sei Dank, ja. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Ich lade euch herzlich ein, ja. Wer gesundheitlich nicht kann, darf selbstverständlich sitzen bleiben. Wir haben einen barmherzigen Gott, ja, gnädigen Gott. Wer beten möchte, tut das gern zu Gottes Ehre. Komm, Herr Jesus, komm, Herr, komm bald. Und Herr, wir freuen uns auf diesen Tag und wir legen unser Leben wirklich in deine Hände, Herr. Nimm alles hin zu dir, auch alle Vergangenheit, Herr. Reinige uns ganz tief in deinem heiligen Blut. Nach Geist, Seele, Körper, alles, was irgend geschehen ist, Herr. Das ist so schön, dass wir es alles in deine Hände geben können, aufblicken können zu dir und dir entgegeneilen können. Und du hast uns lieb und du wirst uns in offenen Armen annehmen, Herr. Denn wir möchten von Herzen gern dir dienen. Nicht unser Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, ganz allein, lieber Herr. Und das meinen wir ganz ernst und keine Sünde möge sein. Lass uns überwinden im Heiligen Geist. Lieber Herr, nimm uns an der Hand, zeige uns deinen Willen, deine Pläne. Gib uns die Kraft, die Weisheit, den Mut, die Liebe, lieber Herr. Herr, wir kommen zu dir, wir legen alles zu dir hin. Wir beten dich an. Vater, wir geben dir die Ehre. Du allein bist der allmächtige Gott. Du allein bist der Schöpfer der Himmel und der Erde, hast es durch Jesus Christus getan und verherrlichst dich an jedem Tag. Herr, wir beten für unsere Angehörigen, lass niemanden verloren gehen. Wir beten für uns selbst, Herr, lass uns treu sein auf dem Weg und in Liebe vorangehen, uns auch gegenseitig stärken und stützen, lieber Herr, und füreinander da sein auf dem Weg zu dir. Wir beten für all die Menschen, die noch nicht gerettet sind. Bitte, lieber Herr, öffne ihre Herzen, öffne ihre Sinne. Gebrauche jeden von uns nach der Berufung zur Rettung von Menschen, lieber Herr. Und wir beten auch für liebe Geschwister, die abgekommen sind vom Weg oder denen gelehrt wird, Herr, ja, dass es nicht nötig ist, dir ganz nachzufolgen. Und wir bitten dich, dass du das durchbrichst, Herr, und dass wir alle in die liebevolle, ganze Nachfolge dir, Herr Jesus, nach in den Himmel kommen. Wir preisen dich und wir beten dich an, geben dir von Herzen die Ehre, stärke unsere Geschwister bis an die Enden der Erde, lieber Herr, und rette die Menschen zur Vollzahl hin. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen, ihr Lieben. Dann eine gesegnete Zeit, ja, schöne Gemeinschaft. Gott segne euch.